Hey, einen wunderschönen guten Morgen. Geht's euch gut? Ja, zwei Leuten. Auch einen wunderschönen guten Morgen an den Livestream. Großartig, dass ihr dabei seid. So ein Anfang der Predigt ist ja immer nur so eine Sache. Und manchmal braucht man so eine gute Geschichte oder so, um reinzukommen und euch abzuholen, die anderen abzuholen. Und manchmal fällt einem nichts ein. Ich habe mir diesmal Rat abgeholt von einem Jugendlichen. Und er hat gesagt, erzähl doch ein paar Flachwitze. Oder wie das heute heißt, Dad Jokes. Und da ich ja ein Papa bin, dann darf ich das auch. So, ich hau mal ein paar raus. Wie nennt man einen Elefant im Sakko? Elegant. Und ich habe mich gestern ausgesperrt, da war ich ganz aus dem Häuschen. Und wir haben uns jetzt Ferngläser bestellt und dann sehen wir weiter. Und ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, wir kommen langsam zum Ende der Sommerferien und ich auch an mein Ende. Ja, Kinder zu Hause, arbeiten, alles gleichzeitig. Es ist okay. Aber ihr lieben Schüler, Eltern müssen ganz schön was leiden in den Sommerferien. Aber wir kommen auch zum Ende unserer Sommerferien-Predigtserie. Gott hat einen Namen. Wurde irgendjemand bereits gesegnet oder herausgefordert, über sein Bild, über Gott nachzudenken? Und warum ist das so wichtig? Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, so jeder von uns assoziiert andere Bilder mit verschiedenen Themen oder Gedanken. Das mag an Erfahrung liegen, an Erziehung, an der Herkunft, an dem Hintergrund oder wo auch immer die Gründe dafür stecken. Zum Beispiel können wir über Urlaub sprechen, über Ehe, irgendwelche Politiker oder selbst das Thema Eis essen. Jeder hat so sein Bild, wie das sein muss und Meinung im Kopf. Und das ist okay so und das lässt sich auch nicht vermeiden. Und wir dürfen auch den anderen da stehen lassen. Wenn wir allerdings über Gott sprechen, dann ist es so unser Wunsch als Kirche, dass unsere Gedanken, die wir über Gott haben, möglichst nahe dem wirklichen Bild, möglichst nahe seines wirklichen Bildes entsprechen. Das Bild, das uns die Bibel gibt. Dass es übereinstimmt mit dem, wie er ist. Sein Charakter, seine Wesenszüge, sein Sein. So wie wir es in den letzten Wochen schon gehört haben und ich möchte es mal wiederholen, wie du über Gott denkst, beeinflusst dein ganzes Leben. Und natürlich macht es einen Unterschied, ob du ein Bild von Gott hast, der so ein griesgrämiger alter Mann auf seinem Thron sitzt, mit der Rute in der Hand und nur darauf wartet, dir auf die Finger zu hauen. So ein bisschen Knecht-Ruprecht-Style. Kennt ihr den noch? Als ich Kind war, da kam am 6. Dezember der Nikolaus zu uns nach Hause. Ich weiß, heute ist das alles anders. Und manchmal hat er auch seinen Gehilfen dabei gehabt, Knecht Ruprecht. Ich habe euch mal Bilder mitgebracht. Also Nikolaus brachte die Geschenke für die artigen Kinder und Ruprecht die Rute für die nicht so artigen Kinder. Also ich mochte den 6. Dezember nicht sonderlich gerne. Natürlich nur, weil ich mir Sorgen um die anderen gemacht habe. Ja. Oder ist dein Bild, das du über Gott hast, ein ganz anderes? Das Bild eines liebenden Vaters, der auf Wolke 7 schwebt und voller Liebe auf die Menschen schaut, der aber eigentlich schwach und weich ist. Und die Liebe ihn hemmt, irgendwas in die Tat umzusetzen und durchzugreifen. Und er eigentlich gar keinen Charakter hat. Wie so ein großer Plüschteddy. Weich und kuschelig, aber irgendwie regungslos. Und irgendwie entsprechen doch beide Bilder nicht dem, was die Bibel über Gott sagt. Seinem Charakter und seinem Wesen uns wiedergibt. Und ja, es ist manchmal eine Herausforderung, über unser Bild nachzudenken und eine Korrektur vorzunehmen. Aber wir glauben, dass es uns zum Guten dienen wird und letztendlich unser ganzes Leben verändern und beeinflussen wird, weil sich seine Wesenszüge in unserem Leben widerspiegeln. Und darum ist es uns so wichtig, auch diese Predigtserie und nochmal so auf dieses Bild zu schauen, wie Gott ist. Und wenn wir in die Bibel schauen, werden wir feststellen, die Bibel ist gefüllt mit Namen, die Gott beschreiben. Und letzten Sonntag haben wir drei Namen angeschaut. Hier nochmal kurz zur Erinnerung. Jahwe Jiri, ich bin der Gott, der deine Not sieht und handelt. Jahwe Shama, ich bin der Gott, der gegenwärtig und mit dir ist. Jahwe Zitknu, ich bin der Gott, der dir meine Gerechtigkeit schenkt und dich freispricht. Drei Namen, die so sehr grundlegende Eigenschaften von Gott offenbaren. und die, obwohl sie vermeintlich einfach sind, doch so tief und weit in unser Leben eingreifen können und uns verändern können. Und ich glaube, es lohnt sich, auf den Weg zu machen und die Bedeutung für uns heute zu entdecken und das auch immer wieder. Und ich würde heute Morgen gerne daran anknüpfen und drei weitere Namen, die Gott beschreiben, anschauen und hoffe, dass sie unser Bild von Gott erweitern und klarer werden lassen. Der erste Name ist Jahwe Shalom. Und wie auch letzten Sonntag, ich würde gerne mit dem Kontext starten und einen Blick auf die Hintergründe und die Bibelstelle werfen. Und es hat mich überrascht, dass Jahwe Shalom eigentlich nur einmal in der Bibel vorkommt. Und zwar im Buch der Richter, während der Berufung Gideons. Gideon bekommt den Auftrag von Gott, das Volk Israel aus der Hand der Midianiter zu befreien. Denn Israel wurde zur damaligen Zeit von den Midianitern unterdrückt und erlebte existenzielle Bedrohungen. Die Midianiter vernichteten Ernten und Herden und ließen den Israeliten nichts an Nahrung über. Und in Richter 1, Vers 6 steht, dass diese Überfälle eine von Gott verhängte Strafe waren, die 7 Jahre anhalten sollte, aufgrund ihres Götzendienstes. Und nach Ablauf dieser Zeit erbarmte er sich und berief Gideon, sein Volk aus der Hand der Midianiter zu befreien. Und nachdem Gideon erkannt hatte, dass der Herr ihm begegnet war, fürchtet er sich. Und dann sagt Gott zu ihm Folgendes in Richter 6, Vers 23. Da sprach der Herr zu ihm, hab keine Angst, du wirst nicht sterben, mein Frieden ist mit dir. Da baute Gideon an dieser Stelle einen Altar und gab ihm den Namen, der Herr ist Friede, Jahwe Shalom. Und er steht bis heute bei Ophra, der Stadt der Abisiter. Jahwe Shalom, der Herr ist Friede. Der Herr ist unser Friede. Und dieser Name offenbart Gott als den, der den wahren Frieden schenkt. Frieden, der aus seiner Gegenwart kommt. Und dabei geht es um mehr als nur die Abwesenheit von Krieg. Im Hebräischen bedeutet Shalom, und das ist großartig, ich habe euch mal die Liste mitgebracht, Shalom bedeutet Friede mit Gott, innere Ruhe, Ganzheit des Lebens, Wohlergehen an Leib, Seele und Geist, Versöhnung, Sicherheit, Unversehrtheit, Gottes Segen. Was für eine großartige Liste. Daher ist es zu kurz gefasst zu sagen, Jahwe Shalom bedeutet, Gott gibt Frieden, weil da so viel mehr drin steckt. Daher kommt Gott selbst, ist der Friede, dem viel näher. Er ist der Frieden, in ihm ist Versöhnung, in ihm ist Wohlergehen, in ihm ist Sicherheit, in ihm ist Ganzheit. Und das nicht oberflächlich, sondern in einer Tiefe und Weite, die jeden Bereich unseres Lebens berührt. Und ich finde es interessant, dass Gott sich Gideon in dieser Situation so vorstellt. Gideon, wir erinnern uns, lebt in einer Zeit, die geprägt ist von Angst, von Unterdrückung, von Armut und Unsicherheit. Das Volk fürchtet um ihr Leben. Und es war tatsächlich dabei, zu verhungern. Und in so einer Situation, zumindest habe ich mir das so gedacht, wäre doch so ein mächtiger Krieger, einer, der uns den Sieg bringt, ein Gott, der uns den Sieg bringt, viel passender. Ich brauche doch in erster Linie einen Sieg und keinen Frieden. Der Friede kommt dann, wenn ich den Sieg errungen habe. Aber Gott denkt offenbar anders und offenbart sich hier ganz bewusst und zuerst als den Gott, der Frieden bringt. Jahwe Shalom. Denn die andere Seite und Wahrheit ist, ich kenne es aus meinem Leben, dass das Gegenteil von Frieden ja Besorgnis, aufgewühlt sein oder Angst ist. Ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen, weil ich da so eine innere Unruhe breit macht. So noch bevor Gideon sein Volk befreien sollte, schenkte Gott ihm Frieden. Denn der Frieden ist die Basis, auf der klare, mutige und kluge Entscheidungen treffen kann. Und so mehr ich darüber nachgedacht habe, umso großartiger finde ich es, dass Gottes Friede dem Auftrag vorausgeht. Wir müssen nicht erst den Kampf gewinnen, um Frieden zu erleben, sondern Gottes Friede rüstet uns von Anfang aus und zu. Und auch ist der Friede Gottes immer ein Indikator seiner Gegenwart. Denn sein Frieden und seine Gegenwart sind eng miteinander verbunden. Und wenn wir dann einen Blick ins Neue Testament werfen, dann sehen wir, dass Jesus unser Jahwe Shalom ist. Und er die Erfüllung dessen, was das Alte Testament über Gott ausgesprochen hat. Paulus schreibt zum Beispiel in Epheserbrief 2 ab Vers 12, ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von Israel, dem Volk Gottes. Darum galten für euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er sein Bündnis mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Doch das ist vorbei. Jetzt gehört ihr zu Jesus Christus, der im Kreuz sein Blut für euch vergossen hat. Ihr seid Gott jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seiner Gemeinde vereint, die Mauer zwischen ihnen niedergerissen und ihre Feindschaft beendet. Durch sein Sterben hat er das jüdische Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Forderungen außer Kraft gesetzt. Durch Christus leben wir nicht länger voneinander getrennt, der eine als Jude, der andere als Nichtjude. Als Christen sind wir eins. So hat er zwischen uns Frieden gestiftet. Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. Mit seinem neuen Leben, der Gemeinde von Christus, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Ey, durch Christus können wir Frieden haben. Durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, sein Tod, seine Auferstehung, wird die Trennung zwischen Mensch und Gott, sie ist überwunden und schafft Frieden zwischen uns und Gott. Weil ohne ihn wären wir weiter in unserem sündigen Zustand und verfeindet mit Gott und von ihm getrennt. Aber Gott erweist seine Liebe darin, indem er Jesus sendet und er für uns am Kreuz gestorben ist, obwohl wir noch so fern von ihm waren. Und dadurch wurde unsere Beziehung mit Gott erneuert. Und das ist die tiefe und beständige Friede zwischen unserem Herzen und unserem Schöpfer, den keiner entfernen kann. Und die ultimative Erfüllung des Werkes Christi. Und so entsteht ein Frieden, der über Grenzen hinweggeht. Frieden zwischen Juden und Nichtjuden. In Christus sind wir verbunden über jede Denomination, Kultur oder Ethnie hinaus, weil Jesus der Friede in Person ist, der uns vereint und weil wir einen Vater haben. Und es geht weiter, der Friede ist nicht um uns herum, sondern Friede mit Gott und Frieden in uns, diesen inneren Frieden, der uns täglich begleitet. So wenn du dich im größten Sturm befindest, dass Friede und Ruhe sich breit macht, und bleibt menschlich nicht erklärbar, weil es ein göttliches Geschenk ist, Geschenk des Friedens. Und Jesus verkündet es seinen Jüngern mit folgenden Worten, Johannes 14, Vers 26. Der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer senden wird, er wird euch alles erklären und euch an das erinnern, was ich gesagt habe. Auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Das ist ein Frieden, den wir nirgends sonst auf der Welt finden. Keine menschliche Sicherheit kann so einen Frieden erzeugen. Kein Bankkonto, keine Beziehung, keine Versicherung. Nichts. Es ist ein Frieden, der uns über unsere Umstände erhebt. Und dabei stützt sich dieser Frieden nicht auf unsere Fähigkeiten, sondern auf die Beziehung mit ihm. Wenn wir mit Gott im Reinen und Klaren sind, wird das Frieden in unser Leben bringen. Interessant ist, in der Welt wird für Frieden gearbeitet. Bei Gott ist es ein Geschenk an uns. Und er ist nicht gebunden an Umstände, sondern lebt von Gottes Wort und findet in Jesus die Quelle des wahren Friedens. So, Jahwe Shalom, ich bin der Gott, der dir tiefen und durchdringenden Frieden geben möchte, trotz aller Umstände und Stürme. Ein Frieden, der alles übersteigen wird. Der zweite Name heute Morgen ist Yahweh Nissi. Und dieser Name bedeutet, der Herr ist unser Banner. Und offenbart Gott als den, der seinem Volk den Sieg schenkt, vor ihm herzieht und der Mittelpunkt seiner Hoffnung und Identität ist. Und auch hier kurz zum Hintergrund und zum Kontext. Wir reisen zurück in die Zeit von Mose. Kurz nach dem Auszug von Ägypten wird Israel von den Amalekitern angegriffen. Aber Gott hat einen Plan und so beauftragte Mose, Josua, das Volk anzuleiten und in den Kampf zu ziehen, während er selbst mit dem Stab Gottes auf einem Hügel steigt. Und solange Mose seine Hände und Stab erhoben hält, ihr erinnert vielleicht an die Geschichte, behält Israel die Oberhand. Sobald die Hände sinken, ist Amalek überlegen und dabei zu gewinnen. Da so ein Kampf einige Zeit dauert, fing Moses Arme an, schwer zu werden. Und zum Glück war er nicht allein auf diesem Berg, sondern da war Aaron und Hur bei ihm und haben ihn rechts und links gestützt, sodass Israel am Ende den Kampf gewinnt. Und darauf heißt es dann in 2. Mose, Vers 17, Vers 14, danach sagte der Herr zu Mose, schreib zur Erinnerung in einem Buch nieder, was heute geschehen ist. Und präge Josua die Worte ein, denn ich werde die Amalekiter völlig vernichten, niemand wird sich mehr an sie erinnern. Und Mose errichtete einen Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Feldzeichen, oder Jahwe Nissi. Mose war klar, nicht die Stärke seines Volkes hat den Sieg errungen, sondern Gott selbst. Er ist unser Banner, er ist unser Sieg, er ist Jahwe Nissi. Und vielleicht kurz zu erklären, was ist denn mit diesem Banner gemeint? Das Banner oder das Feldzeichen oder die Flagge war immer an der Front der Armee. Sie ging sozusagen voraus und war das Sieges- und Erkennungszeichen zugleich. Und wichtig und entscheidend ist, dass es sich um eine Koproduktion handelt. Das Volk Israel musste selbst in den Kampf ziehen. Jedoch war ihr Sieg nicht von ihrer militärischen Stärke abhängig, sondern entscheidend war Mose auf dem Berg. Im Gebet mit erhobenen Händen vor Gott. Und hier wurde der Kampf entschieden. Und es ist eine von diesen vielen Geschichten im Alten Testament, wo wir Gott erleben als der, der den Sieg schenkt, für sein Volk kämpft. Wie auch bei Gideon. In Richter 7 lesen wir, dass Gott zu Gideon sagt, Gideon, dein Heer ist zu groß. Damit klar ist, dass nicht ihr den Kampf gewinnt, sondern ich euch den Sieg schenke, reduzierte Gott mal eben das Heer von Gideon von 32.000 auf 300. Und schenkte Israel mit nur 300 Kriegern den Sieg über die Midianiter. Und dabei ist das kein Automatismus. Weil letztendlich Josua wie auch Gideon, sie waren zu Gehorsam und Handeln aufgerufen. Sie mussten in die Schlacht ziehen und ihr Vertrauen auf Gott werfen. Denn wir sind uns wahrscheinlich einig, es kostet mehr Vertrauen und Mut, mit 300 Mann in den Krieg zu ziehen, als mit 32.000. Aber der Name Jahwe Nissi erinnert daran, dass ihr Vertrauen nicht auf militärischer Stärke oder in unserem Fall auf irgendwelchen Zahlen, Fakten oder Prognosen gestützt sein sollte, sondern auf Gott gerichtet. Denn er wird den Sieg für uns erringen. Und auch hier wieder ein Blick ins Neue Testament, genauer gesagt Kolosser 2, Vers 13. Früher wart ihr gewissermaßen unbeschnitten, denn ihr habt euch von eurer sündigen Natur bestimmen lassen und wart durch eure Schuld von Gott getrennt. In seinen Augen wart ihr tot, aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastet, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise hat Gott die Herrschaft und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Wow. Und das ist nur eine von vielen Bibelstellen, die diesen Sieg beschreiben, den Jesus für dich und für mich am Kreuz errungen hat. Der größte und entscheidende Sieg, der uns ewiges Leben und Freiheit schenkt. Weil durch das, was er am Kreuz getan hat, haben wir den Sieg über Sünde und Tod. Er ist der Wendepunkt der Geschichte. Unsere Schuld ist getilgt, es ist alles ans Kreuz genagelt und Jesus hat triumphiert. Und nicht nur, dass er den Sieg errungen hat, vielmehr nimmt er uns mit hinein und wir dürfen mit ihm Sieger sein. In Korinther 15, Vers 57 schreibt Paulus, aber Dank sei Gott, er schenkt uns den Sieg durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er schenkt uns den Sieg. Und letztendlich wie bei Josua und Gideon, nicht aus irgendwelcher menschlichen Kraft oder Macht oder aus irgendwelchem Handlungsvermögen, sondern allein Gott. Allein sein Plan, zu dem wir kein Zutun haben, weil er ist uns vorausgegangen. Ohne dass wir etwas hätten tun können, es ist und bleibt ein Geschenk, dass wenn wir Jesus als unseren Herrn und Retter annehmen, in unser Leben aufnehmen, er uns den Sieg über Tod und Sünde schenkt. Und es ist der Ursprung des endgültigen Sieges, Und er lädt uns ein, unser Vertrauen nicht auf unsere Stärke zu richten, sondern vielmehr auf Gottes Führung, seine Macht zu setzen. Trotz der vermeintlichen Unterlegenheiten, im Glauben weiterzugehen und zu vertrauen, dass er unser Banner ist, dass er einen Plan hat, uns vorausgeht. Das heißt nicht, dass er einfach alle Gefahren aus unserem Leben nehmen wird, sondern er hilft sie uns zu erobern und zu überwinden und als Sieger auf den Platz zu gehen. Und wir sind zur Treue, zum Gebet und zum Handeln aufgerufen, während wir auf Gottes Hilfe und Eingreifen vertrauen. Jahwe Nissi, ich bin der Herr, dein Banner. Ich gehe dir voraus und schenke dir den Sieg. Und so der dritte und letzte Name heute Morgen, Jahwe Zebaot. Und dieser Name ist eigentlich der krönende Abschluss einer unvollständigen Liste. Und offenbart Gott als den allmächtigen König, der über alle himmlischen und irdischen Mächte herrscht. Ein Gott, der uneingeschränkte Autorität und Macht hat und er in Treue für sein Volk kämpfen wird. Und Jahwe Zebaot ist unter den 6 vorgestellten Namen der, der mit Abstand am häufigsten vorkommende. Er ist sogar der meistverwendete Gottesbezeichnung im Alten Testament und kommt ungefähr 285 Mal vor. Und das erste Mal erscheint der Name im 1. Samuel 1, Vers 3, als Hannah im Heiligtum in Shiloh betet. Und jedes Jahr reiste Elkanah mit seiner ganzen Familie zum Heiligtum nach Shiloh, um dem allmächtigen Gott, Jahwe Zebaot, ein Opfer darzubringen und ihn anzubeten. Und von da an begegnet uns der Name sehr häufig, besonders in den Büchern Jesaja, Jeremia, Zacharia und Maleachi. Und da wir es leider nicht schaffen, uns alle 285 Stellen anzuschauen, habe ich 2 rausgenommen, die ich euch gerne als Beispiel geben würde. Und die erste eine sehr bekannte, als David gegen Goliath kämpft. 1. Samuel 17, Vers 5, wird sie sagt David folgendes. Und David antwortete dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Herrscher, Jahwe Zebaot, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. David vertraut nicht auf Waffen. Und mal ehrlich, es wäre auch lächerlich. Hier steht sich Goliath, ein ausgebildeter, wahrscheinlich mit Muskel bepackter, durchtrainierter Kämpfer mit Rüstung, Schwert und Lanze und David, ein Hirtenjunge, ein Süßer, noch nie gegen den Menschen gekämpft, außer vielleicht gegen seine Brüder, ohne Rüstung, mit so einer Schleuder und 5 Steinen, stehen sich gegenüber. Und menschlich gesehen, eine klare Sache. Aber David kommt mit Jahwe Zebaot, dem Herrn der Herrscher, und vertraut auf seine Macht und Gegenwart. 2. Bibelstelle, Jesaja. Jesaja hat eine Vision von Gott. Er sieht Gott auf seinem Thron und dort lesen wir Jesaja 6 ab Vers 1. Es war in dem Jahr, als König Usia starb. Da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln, den Seraphim. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit 2 ihren Leib, mit 2 brauchten sie zum Fliegen. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, Jahwe Zebaot. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Erde. Jesaja sieht Gott auf seinem Thron sitzen, einen gewaltigen Thron, der Saum seines Gewandes füllt den Tempel. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Erde. Er ist der Heilige, der allmächtige König, der über allem steht. Und so können wir Jahwe Zebaot mit der Herr der Herrscher oder Herr der Allgewaltige oder Herr der himmlischen Heere oder Fürst und Oberst, Befehlshaber der Heere übersetzen. Und dieser Name beinhaltet, dass Gott der höchste König ist. Dass Jahwe Zebaot der Herr über alle sichtbaren und unsichtbaren Mächte ist. Dass keine Macht über ihm steht. Er über Engel, Menschen, Könige, Nationen, letztendlich die ganze Schöpfung regiert. Und auch hier möchte ich wieder einen Blick ins Neue Testament werfen. Dann sehen wir Jesus als den siegreichen König, der über alle Mächte herrscht. Vor allem im Buch der Offenbarung erscheint uns Jesus dort als siegreicher König, der das Heer anführen wird. Er würdig und heilig. Und an anderer Stelle, kurz bevor er in den Himmel auffährt, gibt Jesus seinen Jüngern den sogenannten Missionsbefehl, mit dem er sie und auch uns beauftragt. Matthäus 28, Vers 18 sagt Jesus Folgendes. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mein Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis ans Ende dieser Welt gekommen ist. Jesus ist alle Macht übertragen worden. Er ist der Herr der Herrscher. Er ist der Allmächtige und regiert über die ganze Schöpfung. Er ist der Herr über das Gegenwärtige und das Zukünftige. Und seinen Plan kann niemand verhindern. Und wir als seine Jünger dürfen Anteil davon sein und Anteil haben. So, Jahwe Zebaoth ist der Gott, der für sein Volk kämpft und seine Gerechtigkeit durchsetzt. Beschreibt Jesus als den souveränen König über alle himmlischen und irdischen Mächte. Er führt die Herrscher des Himmels, regiert die Nationen und er erfüllt seine Verheißungen. Denn Christus ist der Treue und Wahrhaftige, der Anfang und das Ende. Er wird dieses himmlische Heer in Macht und Kraft siegreich führen, egal was kommen wird. Und seine Macht ist größer als jede Bedrohung. Und Jesus wird seine Herrschaft, in seiner Herrschaft schließlich alles überwinden. So, Jahwe Zebaoth, ich bin der Herr aller Herrscher, der Oberbefehlshaber, der, der für dich kämpft, denn der Kampf ist meine Sache. Und wenn wir heute so einen Punkt setzen müssen und zum Ende der Predigt kommen, die Liste an Namen, die Gott zugesprochen werden, sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament, ist lang. Manche Quellen sagen, dass es in der Bibel über 600 Namen gibt, die Gott, seinen Charakter, seine Wesenszüge beschreiben. Und ich finde das ganz schön viel. Und da ist noch viel zu entdecken und darum herzliche Einladungen. Es lohnt sich, die Bibel zu lesen. Und ich habe euch zum Schluss hier nochmal die drei Namen von heute auf einer Folie. Jahwe Shalom, ich bin der Gott, der dein Frieden und Ruhe ist, trotz aller Umstände und Stürme. Jahwe Nissi, ich bin der Gott, der dir vorausgeht und den Sieg schenkt. Und Jahwe Zebaoth, ich bin der Gott, der Allmächtige, der für dich kämpft. Und als ich so zum Ende dieser Predigt kam, ist mir aufgefallen, ich habe diese Namen vor ungefähr 4 Wochen ausgesucht. Eigentlich recht zufällig. Was hat mich angesprochen, das nehme ich. Und so erst am Ende, als ich fertig war, die letzten Tage, habe ich festgestellt, wie gut diese drei Namen eigentlich zusammenpassen. Und ich habe den Eindruck und glaube, es ist kein Zufall. Und für einige von uns ein Wort in ihre Situation hinein. Vielleicht stehst du gerade mitten im Kampf. Vielleicht ist es eine Herausforderung. Vielleicht ist es eine Unmöglichkeit. Eine Gewohnheit, eine Ehe- oder Arbeitssituation oder vielleicht in der Gemeinde. Vielleicht ist es eine finanzielle Herausforderung oder ein körperliches Leiden, das sich auftürmt. Und ich glaube, dass Gott uns heute zusprechen möchte, ich bin der Gott, der dir zuallererst Frieden schenkt. Dann bin ich der Gott, der dir vorausgeht, um mit dir zu kämpfen und für dich zu kämpfen. Und am Ende bin ich der Allmächtige, dem nichts unmöglich ist. Der alles für dich geben würde, immer wieder. Egal wie groß der Berg ist, ich bin größer. Weil ich möchte mit dir diesen Berg Stück für Stück abbauen. Ich lade dich ein, richte deine Augen auf mich und lass uns gemeinsam die Sache angehen. Weil ich habe dich nicht berufen, im Schatten eines Berges zu leben. sondern in Freiheit, auf der Höhe. Ich bin Yahweh Shalom, Yahweh Nissi, Yahweh Zebaoth. Und ich bin noch nicht am Ende. Und ich würde es lieben, zu beten zum Abschluss. Vielleicht bist du gerade hier und du sagst, wow, ey, das spricht total in meine Situation. Ich lade dich ein, aufzustehen und zu sagen, Gott, hier bin ich. Gott, ich möchte meine Augen auf dich richten. Ich weiß, dass du größer bist. Jesus, wir stehen vor dir. Und Gott, wir sind erstaunt über dich. Danke, dass du mitten unter uns bist, gerade jetzt. Und Gott, wir haben von Yahweh Shalom gehört und Yahweh Nissi und Yahweh Zebaoth, Gott, und wir wollen es in unserem Leben erleben. All die Berge, vor denen wir manchmal stehen und die uns Schatten spenden im Negativen, Gott, wir bringen sie dir. Wir wollen unsere Augen auf dich richten. Und Jesus, ich danke dir für jedes Anliegen, für jede Not, die gerade in diesem Raum ist oder auch am Livestream. Ich danke dir, Gott, dass du uns begegnest. Herr, dass wir erleben, wenn wir auf dich schauen, Gott, dass du eingreifst. Wenn wir auf dich schauen, Gott, dass du uns Frieden schenkst. Wenn wir auf dich schauen, Gott, dass Berge weichen in deinem wunderbaren Namen, Herr, weil du der Allmächtige bist, weil du der bist, der vorausgeht und für uns kämpft. Danke, Jesus, dass du jetzt gerade sprichst zu uns. Schenk uns offene Ohren, dein Wort zu hören, nächste Schritte zu sehen. Schenk uns Mut. Zum Ende auch noch eine zweite Frage stellen. Vielleicht bist du hier und du hast zum ersten Mal gehört, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist. Dass er so viele Geschenke für dich bereithält. Und Jesus streckt dir die Hand entgegen und letztendlich sind wir aufgefordert, eine Entscheidung zu treffen, ihm unser Leben zu geben. Wenn du das bist, der sagt, hey, ich möchte heute einen Schritt auf Jesus zutun. Ich möchte das erleben, ob das, was heute Morgen gepredigt wurde, ob das auch für mein Leben gilt. Dann würde ich es auch lieben, für dich zu beten. Wenn du das bist, gib mir doch ein kurzes Handzeichen, dass ich weiß, für wen ich beten kann. Dankeschön. Wer ist noch hier, der sagt, das ist mein Schritt heute Morgen? Jesus, danke für jede Hand, die nach oben gegangen ist. Danke, Gott, dass Freude im Himmel ist über jeden, der umkehrt zu dir. Und danke, Gott, dass du diesen Menschen begegnest, auch in der nächsten Woche, in deiner Liebe, in deiner Größe, in deiner Herrlichkeit, in allem, Gott, was du für sie vorbereitet hast, Herr. Dass dein Frieden sich lagert. Und dass sie erleben, Gott, wie du real in ihr Leben sprichst und wirkst und einen Unterschied machst, Gott. Du bist gut. Und dafür danke ich dir von Herzen, Jesus. Amen.